Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Im Studio ist Carsten Schröder. Willkommen zur Sprechstunde an diesem Heiligabendvormittag. 3/4 aller pflegebedürftigen Patienten werden nicht etwa in Pflegeheimen oder Altenheimen gepflegt, sondern zu Hause, von der Familie, von den Angehörigen. Und damit leisten diese einen Löwenanteil bei der Pflegearbeit. Und wir wollen die Sprechstunde heute einmal all diesen pflegenden Angehörigen widmen, die sonst im medizinischen Betrieb nur im Hintergrund wahrgenommen werden, die hochbelastet sind und oft das Gefühl haben, allein gelassen zu werden. Wie immer können Sie sich telefonisch an der Sendung beteiligen, mit Ihren Fragen oder mit Ihren Erfahrungen. Die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons nenne ich gleich. Außerdem hören Sie die aktuellen Informationen aus der Medizin nach den 10.30 Uhr Nachrichten zu folgenden beiden Themen. E-Zigaretten, sind sie genauso schädlich wie normale Zigaretten? Und gefährliche Festtage, ein Lagebericht aus einer Kölner Kindernotfallpraxis. Nach den 11 Uhr Nachrichten folgt wieder unser Radiolexikon Gesundheit, heute zum Stichwort Fieber. Soweit die Übersicht, hier die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons 00800 4464 4464. Noch einmal 00800 4464 4464. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Nun aber zu unserem Schwerpunkt, pflegende Angehörige, hochbelastet und alleingelassen. Bei uns im Studio ist Professor Sabine Bonet-Joschko. Sie ist vom Lehrstuhl für Management und Innovation im Gesundheitswesen der Uni Wittenherdecke. Guten Morgen, Frau Professor Bonet-Joschko. Sie haben in diesem Sommer erste Ergebnisse einer Studie veröffentlicht mit dem Titel »Was pflegende Angehörige wirklich brauchen«. Dann fragen wir Sie mal, was brauchen pflegende Angehörige wirklich?
Ja, sie brauchen vor allem, guten Morgen, sie brauchen vor allem Angebote, die auf ihre eigene Situation und ihre eigenen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Und wir haben festgestellt, dass, obwohl es sehr viele Angebote gibt, diese ja häufig relativ wenig genutzt werden. Das war eigentlich ein Ausgangspunkt für unsere Studie. Wir wollten verstehen, warum es da so ein Mismatch gibt, so viel Bedarf und so viele Angebote und die finden nicht zueinander.
Was sind denn das für Angebote, die es durchaus gibt, die aber nicht wahrgenommen werden?
Zum Beispiel gibt es viele ehrenamtliche Angebote, also die Möglichkeit, sich durch Menschen, die helfen wollen, bei der Angehörigenpflege unterstützen zu lassen. Da gibt es ausgesprochen schöne Angebote, die aber häufig gar nicht bekannt sind.
Und, sind das Beratungsangebote oder wie das, also oder Unterstützung oder auch direkt konkrete Unterstützung?
Es gibt sowohl als auch. Also es gibt natürlich viele Beratungsangebote, die auch nicht immer in Anspruch genommen werden. Ich nenne mal ein Beispiel, warum das so sein kann. Wenn Sie 50 Jahre verheiratet sind, Ihr Leben geteilt haben und jetzt entsteht eine Situation der Pflegebedürftigkeit, dann definieren Sie sich wahrscheinlich gar nicht als pflegender Angehöriger. Sie kommen gar nicht auf die Idee, dass Sie Unterstützung bekommen könnten, sondern Sie kümmern sich, wie die letzten 50 Jahre auch, um die Person, die Ihnen ganz nahe steht und gehen nicht zu einer Beratung. Es könnte aber auch sein, dass die Beratung tagsüber stattfindet, während Sie selbst berufstätig sind. Dann können Sie das nicht wahrnehmen. Also es gibt sehr, sehr viele Barrieren und Gründe, warum Beratungsangebote nicht wahrgenommen werden.
Dann lassen Sie uns mal auf die Belastung der pflegenden Angehörigen schauen. Was sticht da besonders hervor? Wo sind die besonders stark belastet?
Die Belastungen sind besonders stark im emotionalen Bereich. Aber auch hier muss ich gleich wieder ein bisschen relativieren. Kommt drauf an, wie häufig. In unserer Erhebung hat sich gezeigt, dass die emotionalen Belastungen durch die Situation, man sieht, einem geliebten Menschen geht es schlecht, besonders ausgeprägt sind. Das wurde uns am häufigsten berichtet. Weitere Belastungen können zum Beispiel auch finanzieller Natur sein, Einschränkungen, die dadurch entstehen, dass Angehörigenpflege auch zum Beispiel eigene Berufstätigkeit mindert oder verhindert.
Nun ist jede Familienkonstellation anders und jede Pflegesituation ist auch anders. Gibt es trotzdem bestimmte Gemeinsamkeiten oder bestimmte Gruppen bei den pflegenden Angehörigen?
Tatsächlich war das ein Ziel unserer Studie, zu schauen, gibt es Typen, gibt es Gruppen von pflegenden Angehörigen, die sich voneinander in ihren Bedürfnissen unterscheiden. Und ja, wir haben 5 verschiedene Gruppen identifiziert, die...
Nämlich, welche Gruppen sind das?
Das sind zum einen hilfsbereite Kümmerer. Dann haben wir die berufstätigen Organisationstalente, die Grundpflegenden, die mitleidenden Aufsichtspersonen und die erschöpften Langzeitpflegenden.
Und das ist für ganz hilfreich wahrscheinlich auch für Pflegen, für Pfleger und auch für die Angehörigen, sowas sich da einzusortieren.
Also es kann durchaus helfen, wenn man die eigene Situation reflektieren möchte. Wo stehe ich denn? Häufig sind es ja auch Entwicklungen. Man beginnt vielleicht als hilfsbereiter Kümmerer und wandert dann in weitere Stadien, wo man sich immer mehr einbringen muss. Und tatsächlich ergeben sich auch für jede dieser Gruppen unterschiedliche Bedürfnisse. Und darauf könnten wiederum Kassen, auch Kreise und Kommunen, Städte mit besonderen Angeboten reagieren.
Es gibt eine ganze Reihe von Angeboten. Sie haben schon gesagt, manche werden nicht richtig wahrgenommen. Als weiteren Gast heute Vormittag begrüße ich Claudia Lenden. Sie ist Pflegeberaterin im Krankenhaus Köln-Porz und ist dort zuständig für die sogenannte familiale Pflege. Frau Lenden, das hört sich ähnlich an wie familiäre Pflege, aber einen kleinen Unterschied gibt es sicherlich. Was ist familiale Pflege?
Genau, familiale Pflege ist ein Projekt, was von der Uni Bielefeld ins Leben gerufen wurde, wo es darum geht, Angehörige zu begleiten beim Übergang vom Krankenhaus in die Häuslichkeit und denen zu helfen, sich mit dieser Situation als pflegender oder sorgender Angehöriger zurechtzufinden.
Wie finden diese pflegenden Angehörigen den Weg zu Ihnen?
Also teilweise ist es noch schwierig, teilweise sind auch Ängste da, weil gerade bei den hochaltrigen Ehepaaren häufig die Sorge ist, wenn da jetzt jemand von außen reinguckt, dann kann es sein, dass dann gesagt wird, das ist nicht mehr gut genug oder das funktioniert nicht mehr und dass dann irgendjemand anders die Führung übernimmt. An und für sich arbeiten wir zum einen gut mit dem Sozialdienst zusammen, aber inzwischen auch sehr gut mit den Kollegen auf Station und mit den Ärzten, die uns rufen, wenn sie sehen, dass halt jemand noch zu Hause versorgt wird.
Welches sind so die Hauptprobleme, mit denen sich die Angehörigen an Sie wenden?
Also häufig, und das wird tatsächlich immer häufiger, sind es Angehörige von Menschen mit Demenz, die noch mal mehr belastet werden, weil sie häufig auch gar nicht mehr wegkommen von zu Hause, weil sie merken, dass sie isoliert sind. Zum anderen sind es aber durchaus auch ganz praktische Probleme, wie welche Hilfsmittel sind jetzt eigentlich sinnvoll? Ne, was brauche ich, um vernünftig pflegen zu können? Und nach diesen ganzen Pflegestärkungsgesetzen, was kann ich eigentlich an Hilfen überhaupt in Anspruch nehmen?
Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, praktische Fragen, wie versorge ich jemanden, wie versorge ich Wunden, wenn jemand im Bett legerig ist, zum Beispiel solche praktischen Pflegefragen. Aber Sie haben auch schon das Stichwort Demenz angesprochen. Das, höre ich raus, ist so die stärkste Belastung für Angehörige, ist das richtig?
Also das ist das, was wir jetzt immer hören, ne? Weil also ich denke, wenn ich jemanden zu Hause pflege, der noch klar und orientiert ist und weiß, wer ich bin und sich auch seiner Situation bewusst ist, dann sind da sicherlich auch Probleme, nur die werden natürlich noch mal verstärkt, wenn ich jemanden versorgen soll, der gar nicht versteht, was ich mache oder der vielleicht auch schon so weit fortgeschritten ist in seiner Erkrankung, dass er gar nicht mehr weiß, wer ich bin. Das sind Verletzungen und Schmerzen, die halt noch dazukommen zu der Pflegesituation.
Also das ist eine besonders starke Herausforderung für die Angehörigen. Deswegen ist Hilfe und Unterstützung bei Demenz, vor allem bei der Alzheimer-Demenz, so besonders wichtig. Am Krankenhaus Köln-Porz gibt es besondere Schulungskurse, speziell für Angehörige. Und Mirko Smiljanic hat bei einem zugehört.
Köln-Krankenhaus Porz am Rhein. In einem Nebengebäude bieten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik Beratung und Schulung für pflegende Angehörige. Heute steht das Thema Demenz auf dem Programm. 6 Frauen haben sich angemeldet. Jede von ihnen kümmert sich um einen Demenzpatienten. Jede hat sehr individuelle Probleme. Da ist zum Beispiel diese Kursteilnehmerin, deren hochbetagte Eltern noch in der gemeinsamen Wohnung leben, wegen der Demenz der Mutter aber immer wieder in Konflikt geraten.
Wenn die Mutter irgendwas vergessen hat oder nicht mehr sagt, ich weiß nicht, was das ist und sowas, der ist doch da und der hat keine Geduld, weil er selber auch älter ist und sagt, du bist bekloppt, du bist krank, du bist dumm und solche Sachen. Und das macht Mutter doch trauriger. Sowas zum Beispiel, ich möchte das ihnen beibringen, dass Demenz eine Krankheit ist, aber dass man nicht, trotzdem nicht dumm ist in dem Sinne.
Kein schönes Verhalten des Vaters, aber durchaus nachvollziehbar. Schmerz, Trauer und Wut stellen sich ein, wenn sich das Wesen eines der Partner plötzlich massiv verändert.
Hintergründig versuchen wir hier in unseren Kursen den Menschen zu vermitteln, dass es eben eine krankheitsbedingte Folge ist und in der Regel nichts mit den Personen direkt zu tun hat, sondern darin begründet ist, dass im Rahmen einer Demenz die Wahrnehmung derart gestört sein kann, dass Personen eben nicht mehr als die erkannt werden, die sie Zeit des Lebens waren.
Demenz ist nicht heilbar, sagt Frank Vogelsberg, Krankenpfleger und Demenzberater am Krankenhaus Porz am Rhein. Aus diesem Grund sei wichtig, das Krankheitsbild zu verstehen.
Die grundlegende Idee, die wir versuchen hier zu vermitteln, ist, Verständnis für die Krankheit zu entwickeln und vor allen Dingen Verständnis für das Gefühlsleben der Erkrankten.
Damit die Angehörigen eine Ahnung vom Stress Demenzkranker bekommen, absolvieren die Kursteilnehmer spezielle Übungen.
Es geht also darum, einen Arbeitskittel anzuziehen mit dicken Bauhandschuhen und gleichzeitig zu zählen von 1 bis 39 und einer Ablenkung durch außen zu unterliegen. Allein schon das Anziehen des Kittels, des feinen Arbeitskittels mit dicken Handschuhen, gibt schon ein Bild davon, wie erschwert die Situation sein kann. Und zusätzlich noch die geistige Ablenkung bringt dann sehr schnell sehr viele an den Punkt, ich bin so wütend. Und das ist eigentlich das, was ein Mensch mit Demenz in jedem kleinen Sequenz des Alltags erfahren kann.
Unabhängig von den Problemen als pflegende Angehörige rückt bei den Frauen im Krankenhaus Porz am Rhein aber noch eine andere Frage in den Mittelpunkt. Wenn die eigenen Eltern an Demenz erkrankt sind, kann es einen selber doch auch treffen.
Große Angst. Vor 2 Jahren habe ich mich auch neurologisch untersuchen lassen. Der Neurologe hat mich beruhigt, sozusagen. Aber man ist schon belastet.
Wege aus der Überforderung. Das war ein Beitrag von Mirko Smiljanic über Angehörige, die ihre demenzkranken Eltern versorgen. Sie hören die Sprechstunde. Unser Schwerpunktthema pflegende Angehörige und unsere Studiogäste sind Professor Sabine Brunet-Joschko von der Universität Wittenherdecke und Claudia Lenden, Pflegeberaterin im Krankenhaus Köln-Porz. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und die E-Mail-Adresse lautet sprechstunde@deutschlandfunk.de. Frau Lenden, zwischen Pflegeheim und Pflege zu Hause gibt es ja noch Zwischenstufen. Dass nämlich die Patienten zum Teil in Pflegeeinrichtungen, also nur zum Teil sind und zum Teil auch eben zu Hause gepflegt werden. Welche Möglichkeiten der Betreuung gibt es denn da so im Überblick?
Also wir haben zum einen die Möglichkeit der Tagespflege, dass halt Menschen an bestimmten Tagen in der Woche in der Tagespflege untergebracht sind, von morgens bis nachmittags, also von in der Regel von 9 Uhr bis 16 Uhr oder von 10 Uhr bis 16 Uhr. Die haben dort auch die Möglichkeit, zwischendurch ein Nickerchen zu machen, sodass sie nicht überlastet sind. Aber in der Regel ist das für die Angehörigen auch eine gute Entlastung. Es gibt auch Besuchsdienste, die nach Hause kommen. Jetzt hier in Porz ist es zum Beispiel
Also so eine ambulante, ist das so eine ambulante Pflege dann?
Ja, bei den Menschen mit Demenz geht es ja noch nicht mal so sehr um Pflege, als mehr um Betreuung. Mhm. Und die haben einige Betreuungsdienste auch so in die Hand genommen, sodass auch da stundenweise Entlastung für die Angehörigen möglich ist. Die Nachtpflege, die halt angedacht war, wird also bei uns im Umkreis gar nicht angeboten. Das ist halt regional sehr unterschiedlich und wäre sicherlich auch nochmal eine gute Entlastung, gerade für jemanden, der vielleicht noch berufstätig ist. Aber da denke ich, kommt die Personalsituation bei den einzelnen Anbietern zum Tragen.
Die Kosten dafür, werden die von der Pflegeversicherung übernommen?
Überwiegend ja. Also man hat ja ein bestimmtes Budget, was zur Verfügung steht, neben dem Pflegegeld, was es gibt, was man dann eben entweder halt, was der Pflegebedürftige ausgezahlt bekommt und man dann eben nach eigenen Gutdünken verwenden kann oder eben wo ein Pflegedienst auch mit ins Boot geholt werden kann, wenn es zum Beispiel um Körperpflege geht oder um sonstige Sachen, die Angehörigen nicht mehr machen können oder wollen. Es gibt die Entlastungsleistungen pro Monat und es gibt auch noch ein Budget für Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege.
Ja. Dann gibt es ja, früher gab es, glaube ich, 3 Pflegestufen. Mhm. Inzwischen gibt es 5 Pflegegrade, das ist das, danach wird das dann eingeteilt. Wie muss man sich diese 5 Pflegegrade vorstellen? Worum geht es da?
Also bei Pflegegrad 1 ist letztendlich bekommt man diese Entlastungsleistung, diese 125 Euro im Monat, die überwiegend dann für haushaltsnahe Dienstleistungen eingesetzt werden. Also es sind Menschen, die sind gebrechlich, die brauchen auch schon etwas Unterstützung, können aber so ihre Grundpflegebedürfnisse noch selber verrichten.
Nun können wir nicht alle 5 Pflegegrade besprechen. Wir sind bei Pflegegrad 5, was passiert da?
Bei Pflegegrad 5 hat man einen Menschen, der eben vollständig pflegeabhängig ist. Ja. Also der sich weder selber waschen kann, Hilfe beim Essen braucht und bei den Ausscheidungen. Mhm.
Frau Professor Brunet-Joschko, wie sehen denn die Beratungsangebote in diesem Bereich aus für pflegende Angehörige? Werden die da ausreichend über solche Sachen informiert?
Ich würde denken, ja. Also man muss erst mal zur Beratung hingehen. Mhm. Das ist natürlich wesentlich. Und dann wird relativ ausführlich zur Bewältigung der Pflegesituation beraten. Mhm. Das geschieht durchaus. Wir haben festgestellt, dass eher wenig dazu beraten wird, dass pflegende Angehörige ja auch eigene Bedürfnisse haben. Mhm. Und unsere Studie hat ganz gut nochmal gezeigt, dass pflegende Angehörige häufig ihre eigenen Bedürfnisse so lange zurückstellen, bis sie vielleicht selbst erkranken, bis sie ja zum Beispiel Berufstätigkeit aufgegeben haben, also nicht für das Alter vorsorgen, wie sie es sonst getan hätten. Das heißt, eigene Bedürfnisse werden zurückgestellt. Dazu müsste verstärkt auch informiert werden.
Ja, wo finden Helfer selber Hilfe?
Letztlich kann das genauso im Rahmen der Pflegeberatung geschehen. Ich glaube, das passiert auch. Können wir ja gleich nochmal ansprechen. Das geschieht, die Wahrnehmung dafür, wie groß der Bedarf ist und wie wesentlich es ist, dass diese Menschen, die eigentlich unser Pflegesystem ja nicht nur stützen, sondern überhaupt erst möglich machen, so wie es im Moment funktioniert, die hat erst in den letzten Monaten, Jahren an zugenommen. Und insofern ist da noch ganz viel Aufbauarbeit zu leisten.
Frau Lenden, kommen denn Angehörige mit dem Wunsch, dass sie selber Hilfe brauchen, zu Ihnen in die Beratung?
Auf jeden Fall. Mhm. Also zum einen, wenn sie merken, dass sie körperlich Probleme kriegen, aber eben auch, dass sie sagen, ich fühle mich gläsern, ich bin gar nicht mehr da, ich werde gar nicht mehr wahrgenommen. Und die erleben oft in der familialen Pflege das erste Mal, dass es um sie geht und nicht nur um den Pflegebedürftigen.
Unser Schwerpunktthema heute: pflegende Angehörige, hochbelastet und alleingelassen. Unsere Studiogäste sind Professor Sabine Bonet-Joschko vom Lehrstuhl für Management und Innovation im Gesundheitswesen an der Universität Wittenherdecke und Claudia Lenden, Pflegeberaterin im Krankenhaus Köln-Porz. Und Sie können uns anrufen 00800 4464 4464 und die E-Mail-Adresse sprechstunde@deutschlandfunk.de. Und am Telefon haben wir einen Herrn aus der Schwäbischen Alb. Guten Morgen in die Schwäbische Alb.
Guten Morgen.
Erzählen Sie, worum geht's bei Ihnen?
Ja, ich pflege meine Mutter, meine demente Mutter, schwer demente Mutter mittlerweile, seit 12 Jahren. Mhm. Davor war ich schon in Hartz IV. Und die haben mir dann gesagt, mit 63, ich soll in die Rente gehen. Die wussten, dass ich meine Mutter pflege. Und das habe ich dann auch gemacht.
Darf ich fragen, wie alt Sie jetzt sind?
Ich bin jetzt 70. Mhm. Und das mein großes Problem, trotz der Schwere der Arbeit, ist, ich bekomme überhaupt keine Rentenansprüche, verstehen Sie? Mhm. Weil ich mit 63 in Rente gegangen bin, so wie das Hartz IV die Leute mir vorgeschlagen haben. Und jetzt schaffe ich Tag und Nacht, ich schlafe höchstens 3 Stunden. Seit 5 Jahren mache ich 24-Stunden-Pflege. Ich bekomme gerade diese 720 Mark von der Krankenkasse, 360 Mark vom Sozialamt. Ich darf nicht mal sparen, weil nur bis 5.000 Mark. Das heißt, selbst das ehrenamtliche Geld von der Krankenkasse kann ich gar nicht ausgeben. Ich bin ja nur mit meiner Mutter und was sehe ich sonst? Arzt, Apotheke, Lidl. Verstehen Sie? Mehr sehe ich nicht.
Und da fühlen Sie sich jetzt ziemlich alleingelassen.
Das macht mich vor allen Dingen verrückt, diese kafkaeske Situation. Ich mache mehr als jeder andere in Deutschland, könnte man fast sagen. Ich habe kein freies Wochenende, ich habe seit 12 Jahren keinen Urlaub. Ich bin Tag und Nacht bereit und arbeite und hab keine Freunde mehr, alles weg. Mhm. Verstehen Sie, ich habe nur noch meine Mutter, die ich pflege.
Ja, ja.
Und ich bekomme das nicht von der Rente anerkannt, verstehen Sie?
Ja.
Das finde ich unmöglich. Ich könnte seit 2012, könnte ich doch jede Menge Rentenansprüche inzwischen haben. Und nichts ist, gar nichts ist. Keiner hilft mir. Die Krankenkasse meiner Mutter, die ich pflege, die Krankenkasse sagt zu mir, was wollen Sie denn? Sie sind doch schon in Rente seit 2012.
Eine wirklich, wie Sie sagen, ein bisschen kafkaeske Situation, Frau Professor Brunet-Joschko. Ja, können Sie unserem Hörer da...
So viel und
wenn Sie,
kein Mensch kümmert sich darum, mir zu helfen.
Ja, genau. Und jetzt wollte ich gerne Frau Brunet-Joschko bitten, Ihnen vielleicht da doch zu helfen oder Ihnen einen Rat zu geben, was man machen kann.
Tja, ich fürchte, für den Einzelfall gibt es gar nicht so viele gute Ratschläge. Das übergeordnete Problem ist, dass der Einsatz für die Angehörigenpflege tatsächlich auch zu Armut führen kann. Mhm. Und damit wird die Politik sich verstärkt befassen müssen. Mhm. Jetzt für den konkreten Fall fürchte ich, dass die Anerkennung der Rente oder einer Rentenfähigkeit schwierig wird. Es klingt, als wären sie tatsächlich auch gesundheitlich schon ziemlich am Limit durch diesen langjährigen Einsatz, ohne Urlaub, ohne freie Wochenenden. Und dafür gibt es Unterstützungsangebote. Das immerhin ist möglich. Das heißt, das wären Angebote der Kurzzeitpflege, das wären Tagespflegeangebote oder für Sie vielleicht auch eine Möglichkeit, eine Kur, eine Reha für pflegende Angehörige zu beantragen.
Aber das würde nicht das Grundproblem unseres Hörers jetzt lösen. Das würde es ein bisschen abmildern, aber es wäre keine Lösung. Frau Lenden, kennen Sie so ähnliche Probleme, dass jemand sozusagen durch die Pflege in diese schwierige Situation kommt, nicht in der Rente nicht richtig abgesichert zu sein?
Ja, das kenne ich auch. Das ist auch ein großes Problem und was ja auch durchklingt, ist, dass halt die Wertschätzung für die Arbeit, für die Lebensleistung eigentlich fehlt. Ne? Dass man sich bemüht und sich um den Menschen, den man liebt, kümmert und trotzdem dann sich von allen verlassen fühlt. Mhm. Ne? Egal, ob das jetzt der Staat ist oder ob das auch die Freunde sind, die weggebrochen sind.
Eine ganz, ganz vertragte Situation. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihren Anruf. Wir haben viele weitere Fragen, viele weitere Hörer. In Hamburg ist Herr Krecker am Telefon. Guten Morgen, Herr Krecker.
Ja, guten Morgen und frohe Weihnachten in die Runde. Ich habe die Pflege meiner Mutter organisiert, sehr lange. Und für uns war klar, dass es für sie, die zu Hause gepflegt wurde, sehr, sehr wichtig war, sitzen zu können und alleine aufstehen zu können. Das ist oft dann für zu Hause Gepflegte ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo man, wenn sie halt nicht mehr alleine auf Toilette gehen können, wenn sie im Bett liegen, dann ist es oft der Übergang zur Pflege in einem Pflegeheim, wo meine Mutter nie hin wollte. Und bei der Pflege im Liegen ist es so, dass von der Kasse ganz viel erstattet wird. Nur bei der Pflege im Sitzen, die viel, viel wichtiger ist eigentlich für die Menschen, die zu Hause gepflegt sind, auch um Normalität zu haben und ein Lebensgefühl zu haben, wird fast nichts ersetzt. Also ein Pflegesessel ist immer ein Luxusgegenstand und ich habe dann, ja?
Darf ich noch mal fragen, ich bin ein völliger Laie, ein Pflegesessel, das ist ein besonderer Sessel, aus dem man besonders leicht aufstehen kann? Oder
genau, was ist das? Also es ist ein Sessel, der sozusagen vertikal verfährt auf der einen Seite, um das Aufstehen zu ermöglichen. Das ist sehr schwer für viele zu Pflegende. Da kann man aber auch die Seitenteile abnehmen, wenn eine Behandlung, Lymphdrainage oder sowas gemacht wird. Das ist aber auch ein Sessel, der sich, meine Mutter war sehr adipös, den man in die richtige, programmiert, in die richtige Lage bringen kann, etc.
Also so ein wirklich hilfreiches Teil für Sie, aber die Krankenkasse will das nicht über die Kosten dafür nicht übernehmen.
Genau, die werden nicht übernommen. Also sie werden nicht bisher wurden sie nicht übernommen, weil es immer heißt, es ist ein Luxusgegenstand wegen der Nähe zu einem Fernsehsessel. Also ein Tipp an alle Hörer, wenn man das für seine Angehörigen kaufen will, bitte immer einen medizinischen Sessel kaufen und niemals in einen Fernsehsessel, den bekommt man nie erstattet. Und ich habe dann, weil ich das so wichtig fand, dagegen geklagt und habe dort relativ wenig, mit Ausnahme der gesundheitspolitischen Sprecherin der Grünen, war die einzige, die darauf auch eingestiegen ist. Ansonsten von den Sozialverbänden hatte ich gedacht, ob ich da vielleicht eine Unterstützung bekomme, habe das auch ehrlicherweise kein gutes Feedback oder nicht viel Feedback bekommen, habe die Klage dann aber jetzt in erster Instanz gewonnen und wollte da auch nochmal den Hörern Mut machen. Man kann eben vom Sozialgericht auch kostenlos klagen. Es ist natürlich jetzt nicht für Menschen, die ohnehin bis an die Grenze belastet sind, aber generell geht das und man kann da sowas auch mal gegen eine Kasse gewinnen.
Ja, Herr Krecker, erstmal herzlichen Dank für Ihre Schilderung. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Frau Professor Brunet-Joschko.
Ja, was Sie beschreiben, ist etwas, was wir ganz häufig auch gehört haben. In einem ersten Antrag wird abgelehnt, lehnen Kassen ab, weil es in diesem Fall keine Standardunterstützung ist. Und dann passiert, was viele pflegende Angehörige als sehr belastend wahrnehmen oder auch wirklich nicht leisten können. Man muss dann Widerspruch einlegen, gegebenenfalls klagen. So weit gehen die meisten nicht. Und insofern gibt es viele Ansprüche, die vermutlich gut begründet sind, aber wo pflegende Angehörige zwischendurch aufgeben in den ja doch sehr administrativen hohen Anforderungen der Kommunikation mit den Kassen.
Und Frau Lenden, eigentlich geht es ja um was ganz Pragmatisches, nämlich diesen Pflegesessel oder diesen Aufstehsessel. Wie haben Sie mit solchen Problemen häufiger zu tun in Ihrer Arbeit?
Also wenn es jetzt nicht so die Standardhilfsmittel sind, rufe ich vorher bei der Pflegekasse an und kläre es ab. Argumentiere, manchmal brauchen die halt einfach auch den Hinweis, warum das jetzt gerade notwendig ist. Aber das ist natürlich was ein Angehöriger nicht unbedingt weiß, wenn er die Sachen jetzt vor Ort braucht.
Herr Krecker, vielen herzlichen Dank für die Schilderung.
Vielleicht noch ganz kurz den Hinweis, dass sozusagen der Anspruch 2014 war. Die erste Runde 2017, da ist meine Mutter bereits verstorben und jetzt geht es in die Revision. Also es ist wirklich schon auch sehr, sehr, sehr hoher Aufwand.
Ja. Ich finde es toll, dass Sie sich dafür trotzdem einsetzen. Vielen Dank.
Alles klar.
Vielen Dank, Herr Krecker in Hamburg. Ich möchte noch ein E-Mail zitieren von Frau Jans, sie möchte als Rentnerin mit kleiner Rente so lange wie möglich mit ihren Tieren im Haus leben. Sie ist das ist im ländlichen Raum und sie kann doch alles per Rad machen. Welche Chancen hat sie, jetzt bei einer möglichen Pflege mit Tieren weiterleben zu können, Frau Lenden?
Also man kann tatsächlich auch gucken, ob nicht dann einer der ehrenamtlichen Helfer, von denen schon die Rede war, also sich um die Tiere kümmert oder mit einem Hund spazieren geht oder so. Letztendlich ist es natürlich gut, weil die Tiere letztendlich auch eine Kommunikation fördern und einen jung halten.
Zurück zu unserem Schwerpunktthema: pflegende Angehörige, hochbelastet und alleingelassen. Unsere Gäste heute Vormittag: Professor Sabine Bonet-Joschko von der Universität Witten-Herdecke und Claudia Lenden, Pflegeberaterin im Krankenhaus Köln-Porz. Und Sie können uns noch weiter anrufen: 00800 4464 4464. Das ist die Nummer des Deutschlandfunk-Hörertelefons. Und in Berlin begrüße ich Herrn Schied am Telefon. Herr Schied, guten Morgen.
Guten Morgen.
Ihre Frage oder Ihre Anmerkung?
Ja, also Anmerkung eher oder auch Frage. Mhm. Also ich pflege, meine Mutter hat einen Schlaganfall im letzten Jahr gehabt und seit anderthalb Jahren pflege ich sie. Und die Idee war ursprünglich, dass ich das mit meiner Schwester zusammen mache. Aber meine Schwester hat sich komplett aus der Sache rausgezogen und das interessiert auch niemanden. Ja, also ich habe meinen Beruf deswegen aufgeben müssen. Ich bin von früh bis abends eben für meine Mutter da. Ich habe vielleicht mal so 2-3 Stunden am Tag, wo ich mal was machen kann, zum Sport gehen kann. Aber selbst dann sitzt mir schon der Gedanke im Nacken, was ist wieder zu Hause los, ja? Denn du wirst erwartet und wenn ich immer zu spät komme, dann kriegt sie schon wieder Panik, ja? Auch die ganze geistige Zustand meiner Mutter, der hat sich ja auch sehr verändert. Das kriege ich so mit, das kriegen aber andere so wahrscheinlich nicht so mit, ja.
Und Sie wünschen sich, dass Ihre Schwester sich da mehr engagiert?
Ja, dass erstmal, dass überhaupt jemand das merkt, was ich ja leiste, ja. Und dass sie sich auch einbringt, ja. Und mir nicht mit einem Rechtsanwalt droht, wenn es ums Erbe nachher geht. Denn ich kann nichts machen, ich arbeite nicht, ich kriege das Geld jetzt von meiner Mutter, wie auch immer, ja. Und wie gesagt, und alle Dinge, die jetzt zur Entlastung immer noch Tagespflege, meine Mutter kann nicht gehen, sie ist halbseitig gelähmt, sie müsste die Treppen steigen, fällt ihr sehr schwer, das kann sie, aber es ist eben ein großer Akt. Dann die Sache mit der Verhinderungspflege, sie war 2 Wochen im Pflegeheim, weil ich mal ins Krankenhaus musste. Das ist auch eine Option, ja, die mir immer so angeboten wird. Aber selbst da konnte ich nachher, dann weil die keine Pflegekräfte haben, musste ich sie meiner Mutter nachher abends ins Bett bringen, ja, die letzten Tage, wo es mir besser ging. Also auf jeden Fall, dass das jemand merkt, dass da Leute sind, die mal versuchen zu intervenieren, auch gegenüber meiner Schwester, das ja klar machen.
Ja. Ja, also der Konflikt besteht ja hauptsächlich zwischen Ihnen und Ihrer Schwester. Nur noch eine ganz sachliche Frage. Ja. Ihre Schwester, lebt die auch in Berlin? Oder
lebt ja, die lebt nur 2 Kilometer und das Beste ist, die arbeitet in der Seniorenbetreuung des Bezirksamtes.
Das hört sich jetzt wirklich sehr brisant an.
Ja.
Frau Lenden, können Sie da, was kann man in diesem Geschwisterzwist, der da auch möglicherweise dahinter steckt, was kann man da unternehmen?
Also Geschwisterzwist gibt es gerade, wenn ein Elternteil pflegebedürftig wird, häufiger. Und es ist natürlich sehr schwierig, weil da so ganz viele Sachen aus der Familiengeschichte hochkommen. Und eigentlich hilft nur, da wirklich drüber reden. Am besten mit jemandem, der halt eine neutrale Position einnimmt, damit man sich da nicht noch mehr zerstreitet.
Frau Bonet-Joschko, kann man sich da einen Berater von draußen hereinholen?
Ich glaube, dass viele Pflegeberaterinnen und Berater diese Aufgabe übernehmen. Aber es wird auch gefordert, dass vielleicht noch weitere Personen eine Mediation tatsächlich übernehmen könnten. Es passiert sehr häufig und wesentlich, glaube ich, ist, und das ist auch ein Ratschlag, den wir nach Berlin geben können, dass man das nicht untereinander versucht auszufechten, weil das gestaltet sich meist außerordentlich schwierig. Es wäre sehr sinnvoll, eine dritte Person hinzuzunehmen und diese die Moderation übernehmen zu lassen.
Mhm. Herr Schied, wir wollen uns da auch in diesen Konflikt nicht hineinziehen lassen, ja, der dafür läuft. Das hören Sie schon und der Rat, ja, also wir wollen es auch gar nicht bewerten, bitte?
Welchen Berater, wo kann ich denn in Berlin gehen? Ich hatte aus einer Seniorenzeitung hatte ich mit jemandem Kontakt aus Süddeutschland, ja, die hat dann gesagt, also die hat sich das auch, sie sagt, es ist eine Situation, die geht so nicht, ja. Und meine Schwester muss in die Pflicht genommen werden letztendlich, aber ich rede ja mit meiner Schwester, ich kann ja mit ihr nicht reden, ne? Ja. Und
gut, also die Frage ist jetzt, wo finden ja, wo Sie, wo finden wo Sie Hilfe? Ja, wir denken auch an die vielen anderen Familien, die vielleicht auch ähnliche Probleme haben. Also gibt es irgendwelche Stellen, die Ihnen, und mein Blick geht jetzt hier ins Studio, Ihnen bekannt sind, an die man sich wenden kann in solcher Situation? Wo findet man so Beratungen?
Also ich sag mal jetzt, wenn es NRW wäre, wäre es einfacher, oder Schleswig-Holstein, weil da gibt es die familiale Pflege und da, also wir als Pflegetrainer sind in Bielefeld auch bezüglich dieser Familiengespräche ausgebildet worden. An sich gibt es aber ja einen Anspruch auf Pflegeberatung. Es gibt einmal die Pflegeberatungsstellen, es gibt auch die Pflegeberatung der Krankenkassen. Und wichtig ist ja vor allen Dingen, dass jemand dabei sitzt, der das ganze Gespräch moderieren kann.
Ja, also, um das jetzt vielleicht ein bisschen zusammenzufassen, Herr Schied, dass sich an die Pflegeberatung wenden, das kann sowohl im Krankenhaus oder im Pflegeheim sein, bei den Pflegenden, mit denen Sie zu tun haben, oder eben über die Krankenkassen, dass Sie da jemanden finden.
Aber ich war ja im Pflegestützpunkt. Da gibt's ja. Und meine Schwester hat mir jemanden präsentiert aus dem Pflegestützpunkt.
Ja, das ist doch ein Ansatz.
Der mir sagt, aber ich kann nicht so eine Pflege erwarten wie bei Michael Schumacher, ja, von meiner Mutter.
Ja, also diese Auseinandersetzung zwischen Ihnen und Ihrer Schwester, die führen wir jetzt bitte nicht über den Sender. Die müssen Sie privat führen. Und Ihre Schwester hat da ja offensichtlich was unternommen. Und das wäre doch zumindest ein Ansatzpunkt. Und es ist bestimmt ein sehr langer, harter Weg, den Sie da vor sich haben. Für den wünschen wir Ihnen alles Gute.
Danke.
Danke Ihnen für den Anruf. Wir haben jetzt eine Hörerin aus Ostdeutschland in der Leitung. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Also ich bin auch pflegende Angehörige. Mhm. Seit 7 Jahren, bin schon etwas älter. Wir sind über 70. Ich pflege meinen Mann, der hat Parkinson mit beginnender Demenz. Und ich wollte eigentlich nur mal darauf hinweisen, wie schwer diese Bürokratie ist. Mhm. Da musste ich mich richtig reinfummeln, nachdem festgestellt war vom medizinischen Dienst, Pflegerang 3, wusste ich gar nicht, was das ist, was ich machen sollte. Mhm. Ich bekam dann auf einmal ein bisschen Geld. Ich dachte, das muss ich jetzt sparen für das Altersheim, falls das mal auf uns zukommt. Wahrscheinlich auch. Da fühlte ich mich ein bisschen alleingelassen. Ich habe mich jetzt reingefummelt, aber das Schwierige ist, immer wieder kommt irgendeine Bürokratie, die ich nicht verstehe oder die wieder neu ist. Mein Mann war Beamter. Dann teilen sich diese Kosten, die Krankenkasse mit der Beihilfe. Und da ranzukommen, das ist ganz schwierig. Das wollte ich nur mal sagen. Und wenn man Inkontinenzmaterial fürs nächste Jahr haben möchte, das geht erst im nächsten Jahr wieder, weil der Arzt nicht fürs nächste Jahr die Bescheinigung, also dieses Rezept ausstellt. Immer sind wieder neue Hürden. Ich muss jetzt also wieder selbst Inkontinenzmaterial kaufen, damit das übers Jahr genug da ist. Also irgendwie ist das sehr, sehr schwierig, muss ich sagen.
Ja,
Neben der emotionalen Belastung ja auch noch. Ne?
Für ganz banale und scheinbar triviale Dinge. Was Sie nicht wissen können, ist, dass Frau Professor Brunet-Joschke mehrfach mit dem Kopf genickt hat und das gut kennt.
Ja, das berichten natürlich viele pflegende Angehörige, wie mühsam die Wege durch die Bürokratie sind.
Genau.
Dass man da eine ganz neue Welt kennenlernt und sich durchwühlt, immer neue Regelungen. Dann gibt es ja noch unterschiedliche, in Ihrem Fall, zwischen Beihilfe und Kasse. Für Sie wiederum, Sie sind vielleicht noch mal anders versichert, mögen noch mal andere Regeln gelten, wenn es um Entlastungsangebote für Sie selbst geht. Ja, das ist eine sehr schwierige Situation, mit der auch gar nicht alle pflegenden Angehörigen gleich gut umgehen können. Das hat ja ganz viel damit zu tun.
Wir leben jetzt hier im Osten, wir sind aus dem Westen, wir leben jetzt im Osten und da weiß keiner Bescheid über Beihilfe, wussten die überhaupt nicht, was das ist. Und also das sind wirklich Hürden und ich fummel mich da zwar durch irgendwie, aber es gibt bestimmt noch mehr Leute, die also Schwierigkeiten haben, diese Bürokratie zu verstehen.
Ja, ich denke da an die Frage, kann man sich da zusammentun? Beziehungsweise gibt es dafür, ja, das wäre die Frage, gibt es da eigentlich Selbsthilfegruppen auch? Also Selbsthilfegruppen für Angehörige? Sie wissen es nicht. Ich meine, geht zu Frau Lenden, kennen Sie sowas?
Ja, also es gibt zum einen die pflegenden Angehörigen, die sich zusammengetan haben. Die sind überwiegend im Internet, auf einem großen sozialen Medium aktiv und bieten da halt auch Unterstützung an, sind inzwischen auch Verein und haben auch schon Petitionen und Anträge eingebracht, also kümmern sich wirklich um die Belange der pflegenden Angehörigen. Dann gibt's die Wir-Stiftung aus München. Die halt auch genau das macht und die sind halt im Internet auch gut zu finden und
mein Anliegen war jetzt nur, ich mache das auch seit 7 Jahren schon, habe nie irgendwie mal eine Entlastung oder so, aber ich kann ihn immer noch mal alleine lassen, das ist schon mal ganz gut, noch ganz gut, aber ich finde, also es ist wirklich schwer, sich da reinzuarbeiten in diese Bürokratie. Es ist sehr kompliziert. Es ist bestimmt gerecht gemacht und so und gut überlegt, aber für einen Laien ist es sehr schwer, sich da reinzuarbeiten.
Aber Sie haben sich da reingefunden. Würden Sie denn
nach dem anderen.
Ja, klar. Aber dann wäre es vielleicht könnten Sie ja dann sozusagen in so einer Selbsthilfegruppe ja dann auch beratend inzwischen schon tätig werden, weil Sie ja schon ein bisschen Expertin in diesem Bereich sind.
Ich habe genug um die Ohren.
Okay, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Anruf. Ja. Herzlichen Dank.
Ja, tschüss.
Und in München ist Frau Bettenhausen am Telefon. Guten Morgen, Frau Bettenhausen.
Guten Morgen.
Ihre Frage.
Ja, ich habe jetzt angerufen, weil ich vor 27 Jahren schwanger war und wirklich guter Hoffnung war. Und dann am Silvesterabend oder mittags mein Sohn zur Welt gekommen ist mit einem Notkaiserschnitt. Und dann hat sich unser Leben doch komplett verändert, weil sich dann relativ schnell herausgestellt hat, er ist schwer mehrfach behindert. Und es wird alles nicht so sein wie mit einem gesunden Kind. Und genau diesen Punkt wollte ich gerne auch noch in die Sendung einbringen, dass es eben auch Eltern gibt, die ihre Kinder pflegen. Und das teilweise eben über Jahre, über Jahrzehnte. Also bei uns sind es jetzt 27 Jahre. Und wir sind sozusagen gewachsen oder unser Sohn gewachsen zusammen mit dem ganzen System. Denn damals gab es eigentlich nichts für uns. Wir hatten die Wahl, entweder bleibt er auf der Intensivstation oder wir lernen alles selber und können ihn damit nach Hause nehmen. Und für die zweite Variante haben wir uns dann natürlich entschieden und es irgendwie, fragen Sie nicht, rückblickend nicht mehr so genau wie, haben wir es hinbekommen.
Und die Sohn ist jetzt 27.
Pflegeversicherung und auch Kinderkrankenpflegedienste und das war einfach eine große Entlastung. Also ich kann es wirklich nur unterstützen. Man muss sich Hilfe suchen. Man muss in dieses System sich reintüfteln, man muss sich vernetzen. Wir haben das getan über die Behindertenhilfe eher als jetzt über dieses Pflegesystem und haben da halt viele Tipps und Hinweise bekommen und ja, hatten sozusagen das Glück, dass das System ja damals noch ganz frisch und jung war und noch nicht so bürokratisch, glaube ich, wie es jetzt inzwischen geworden ist. Und von daher sind wir da, ja, konnten wir mitwachsen mit dem Ganzen. Aktuell macht uns ein bisschen Sorge ein neuer Gesetzesentwurf aus dem Gesundheitsministerium, wo es genau um erwachsene Kinder wie unseren Sohn geht, die eben auf diesen Intensivpflegebedarf haben und wo es einfach Neuerungen geben soll, die auch verständlich sind inhaltlich, aber unter Umständen bedeuten könnten, dass die Versorgung zu Hause nicht mehr gewährleistet wird und das bringt uns natürlich schon sehr große Sorgen für die Zukunft.
Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Schilderung und dafür, dass Sie diesen Aspekt noch mit in die Sendung hineingebracht haben. Und den würde ich jetzt einfach auch so stehen lassen, es sei denn, unsere Gäste wollen das noch irgendwie kommentieren. Denke nicht.
Frau? Ich finde es sehr schön, dass das Thema pflegebehinderter Kinder auch nochmal heute reingebracht wurde. Sonst fokussiert sich ja doch alles sehr auf Pflegebedürftigkeit wegen Alters. Vielen Dank.
Ja, danke Ihnen für diesen Anruf. Wir haben viele E-Mails bekommen und eines ist von Monika aus Mainz. Sie schreibt: Meine beiden Eltern, beide über 80 Jahre alt, wohnen in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus. In diesem Haus gibt es keinen Aufzug und das Bad ist nicht behindertengerecht. Das heißt, sie können sich nicht richtig waschen. Aber sie wollen aus dieser Wohnung nicht ausziehen. Und dennoch ist es abzusehen, dass sie bald die Treppen im dritten Stock nicht mehr hochkommen. Ihre Schwester und sie teilen sich die Arbeit. Sie wohnt 90 Kilometer weit entfernt, die Schwester 50 Kilometer. Und sie sind am Ende mit ihrem Latein und ihrer Kraft, weil die Eltern nicht einsehen wollen, dass da etwas geschehen muss. Aje, was tut man in so einer Situation? Frau Lenden, was würden Sie der Monika aus Mainz und ihrer Schwester raten?
Also erstmal ist das natürlich eine schwierige Situation und es ist, glaube ich, unser aller Wunsch, so lange wie möglich in der eigenen Wohnung zu bleiben. Nichtsdestotrotz, denke ich, muss man halt spätestens jetzt ein Hilfenetz aufbauen, wenn die beiden wirklich nicht aus der Wohnung raus wollen, weil von 90 und 50 Kilometer Entfernung kann man diese Versorgung dann nicht mehr gewährleisten. Das heißt, auch da mein Rat, sich an den Pflegestützpunkt zu wenden, weil auch wenn man nur in Anführungszeichen Sachen managt für die Eltern, ist man schon auch sorgender oder pflegender Angehöriger. Und hat auch ein Anrecht auf eine Beratung. Seniorenberatung der Städte ist auch noch eine Anlaufstelle, wo man sich hinwenden kann. Zwingen aus der Wohnung kann man sie nicht. Nee.
Also das ist dieses Dilemma, was man kann niemanden zu seinem Glück zwingen sozusagen.
Mhm, genau. Mhm.
Und das ist bei der Pflege von Patienten unter Umständen sehr, sehr schwierig. Mit dieser offenen Frage wollen wir es dann bewenden lassen. Ich danke Ihnen herzlich fürs Zuhören. Das war die Sprechstunde zum Thema pflegende Angehörige. Herzlichen Dank an Professor Sabine Bonet-Joschko von der Universität Wittenherdecke und Claudia Lenden, Pflegeberaterin im Krankenhaus Köln-Porz. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Heiligabendvormittag. Am Mikrofon war Carsten Schröder.